Willkommen bei Abseits des Mainstreams, der Boutiquen-Podcast. Hier geht es um die Menschen hinter den Fondsboutiquen, ihre Geschichten, ihre Motivation und was sie antreibt. Entdecke, wie persönliche Erlebnisse Investmentstrategien beeinflussen und lass dich von spannenden Lebenswegen inspirieren. Los geht's!
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Abseits des Mainstream. Mein Name ist Stefan Schmidt und ich begrüße heute den Fondsmanager des AFB Global Equity Select, Gunther Burgbacher. Herzlich willkommen, Herr Burgbacher.
Hallo, Herr Schmidt.
Das Thema des Fonds sind die Berkshire Hathaways der Welt und der Slogan lautet, in die Warren Buffetts der Welt investieren. Im Hintergrund hängt er ja selbst persönlich, der Herr Buffett. Ja. Kommen wir gleich noch
immer dabei.
Ja, genau. Dabei kennzeichnet den Fonds eine hohe Flexibilität, breite Streuung und intelligente Investmentstrategien, die die entscheidenden Faktoren für stabiles Wachstum sind. Diese Strategie scheint nicht nur für Warren Buffett aufzugehen, denn der AFB-Fonds wird immer wieder mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Für mich interessant zu lesen waren die Leistungskursfächer von Herrn Burgbacher fürs Abitur. Diese waren nämlich Mathe, was man ja im Anlagebusiness tatsächlich gut gebrauchen kann, aber als zweites Fach Kunst. Und so verwundert es nicht, dass mir heute ein waschechter Bauingenieur gegenüber sitzt, der allerdings schon nach 2 Jahren den Weg aus der Baubranche in die Finanzwelt zu VVO Haberger gefunden hat und seitdem nicht nur im stillen Kämmerlein als Fondsmanager tätig ist, sondern auch noch selbst Mandate berät. Wie es zum Branchenwechsel kam, was Herr Burgbacher aus seiner Tätigkeit als Skilehrer im Jugendbereich in die Finanzwelt mitbringen kann und in welchen Konzerten und Filmen man ihn finden kann, das und mehr erzählt er uns hoffentlich in die kommenden Minuten. Deswegen nochmal schöne Grüße nach Stuttgart und herzlich willkommen, Herr Burgbacher.
Ich bin gespannt auf die Fragen. Das war eine ganze Menge, was Sie da angekündigt haben.
Ja, es ist ein bunter Mix. Es hat mich gefreut zu lesen und deswegen fangen wir doch mal von hinten an. In welchem Konzert konnte man Sie das letzte Mal treffen? Wo geht der Herr Burgbacher hin?
Letzte Konzert, da muss ich tatsächlich geschwind überlegen, es dürfte ein Fanta 4-Konzert gewesen sein. Also als Stuttgarter.
Also selbstverständlich.
Man muss jetzt nicht alles am Hip-Hop lieben, aber ich sag's mal so, ich war nicht Fanta 4-Fan der ersten Stunde.
Ja.
Hab aber natürlich die komplette Erfolgsstory mitbekommen und war zunehmend immer häufiger auf den Konzerten, muss ich sagen.
Da eint uns, ohne dass wir es bis jetzt wussten, schon eine Gemeinsamkeit, weil ich kenne die Fanta 4 von Anfang an. Okay, ich war damals noch in einer ganz kleinen Stadthalle bei uns im Nachbarort. Und da sind die 4, also Andy Y ist ja ein bisschen introvertierter, der war weg. Aber die anderen 3 sind tatsächlich im Publikum rumgelaufen und man konnte noch ganz gut mit ihnen sprechen. Und dann kam ja die da und sie sind nach oben katapultiert worden. Ne?
Ja, super. Ja, ich war früher recht viel im Maxim Gorki, aber so in eigentlich so zwischen 15, 16, 17, das war halt die Grunge-Zeit. Grunge, Indie, Alternative und das höre ich auch heute noch viel. Gibt es leider nicht mehr so viel im Angebot.
Also eine gesunde Mischung aus Deutschrap und amerikanischer Grunge, ja. Kurt Cobain, Gott hab ihn selig. Ja.
Habe ich leider nie live erlebt, war aber sicherlich einer der größten Fans.
Sehr schön, sehr schön. Ja. Von den Konzerten zu den Filmen. Sie gehen auch gerne ins Kino, haben Sie mir geschrieben. Welches Genre muss man besonders nennen oder querbeet alles durch?
Oh ja, alles gucke ich mir nicht an. Also ja. ich war tatsächlich, heute wird es immer schwieriger aufgrund der Zeit. Und wenn, dann gehe ich tatsächlich eher mal tagsüber. Aber früher, während dem Studium oder während der Schulzeit, also ich kann mich erinnern, es ist ja heute auch nicht mehr so angesagt. Also ich finde es immer traurig, wie leer die Säle sind. Aber wir waren früher in einer Clique eigentlich teilweise zweimal die Woche wirklich im Kino. Also das ist schon auch eine große Bandbreite. Ich sag's mal so, ich gucke mir gerne Filme an, die ein bisschen speziell sind, wie jetzt zum Beispiel The Big Lebowski. Jeff Bridges finde ich einen tollen Schauspieler. Aber auch hier Sean Connery, da kann ich mir quasi alles anschauen. Ja, auch gibt ja auch so zum Beispiel Filme mit Michael Douglas, die ich eigentlich auch nahezu alle gut finde. Auch besondere Filme, wo du eigentlich nicht zweimal anschauen kannst, wie jetzt zum Beispiel The Game, keine Ahnung, ob Ihnen das was sagt, super Film mit Michael Douglas, also wirklich einer der besten Filme, die ich je gesehen habe, aber ja, wenn du das Ende halt weißt, kannst du ihn fast nicht nochmal anschauen, aber ganz, ganz toll. Ja, aber auch so, wobei das eigentlich da auch so ist, dass die Verurteilten, weiß nicht, ob Sie den kennen, hat auch viele Oscars bekommen. Da spielt Tim Robbins mit Morgan Freeman. Morgan Freeman finde ich auch genial. Das ist auch schon hartes Brot, ja. Ich glaube, das Buch ist von Stephen King, aber so nicht so ganz typisch, ja. Und am Ende löst sich's toll auf. Also sowas gucken wir schon ganz gerne an. Aber halt auch, ich gucke auch mal einen Marvel-Film an, Herr der Ringe oder halt mit den Kindern früher Pixar-Filme und also ja.
Also querbeet alles durch, ja. Und schon wieder eine Gemeinsamkeit, ja. Bei uns gab es früher immer den Kinomontag in Nürnberg und da sind wir immer 40 Kilometer gefahren, haben immer ein oder zwei Autos voll gemacht und zu den interessantesten Zeiten, da war ja noch Con Air oder The Rock, ja. Also da
Ja,
waren ja noch
kenne ich auch, ja, klar.
für mich die richtigen Blockbuster, die ja heute fast keiner mehr dreht, ja. Da war man dann teilweise um 19 Uhr in der Vorstellung und sind dann um 21 Uhr entweder nochmal rein, weil der Film so gut war, oder sind dann in die nächste Vorstellung.
Ja, super. Bei uns gab es tatsächlich, es hat sich ein bisschen verbreitet. Ich weiß gar nicht mehr, wie das erste Kino hieß, war dann später auch im Metropol. Gab es immer so einen Kinomontag, wo dann halt auch der Film nicht bekannt war. Das weiß ich noch, das erste Event, wo ich da mal dabei war, da kam Cool Runnings, da haben sie Plastikeier verteilt.
Ja, super.
In Jamaika-Farben. Alles war
Ja.
super.
Ja, sehr stark.
auch ein toller Film. Jetzt, wo wir drüber reden, Cool Runnings war wirklich im Kino ein echtes Erlebnis.
Und er hat ja auch eine Botschaft. Also ich
Ja.
finde, trotz aller komödiantischen Darstellungen, finde ich toll. Ähnlich, vielleicht kennen Sie vom englischen Skispringer. Jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen, der in Garmisch-Partenkirchen trainiert hat, Eddie the Eagle.
Ja, der Igel, ja.
Ein sensationeller Film, hatte ich
Absolut,
immer
ja.
wieder Gänsehaut und
Stimmt.
auch Tränen in den
Ja.
Augen. Und wenn man dann mal in die Geschichte einsteigt, er lebt ja noch, der echte Eddie the Eagle. Es waren ja auch, glaube ich, im Film Originalausschnitte mit von seinem Olympiasprung in Calgary damals. Also,
Ich habe den auch gesehen, ja. Habe ich auch so in Erinnerung.
also
Ja,
tolle
ich habe das
Botschaft.
früher auch live gesehen, wie der gesprungen ist.
Ja,
Ich
das.
bin ja Wintersport interessiert und das ist nicht nur Skifahren, das ist auch Skispringen als
Ja.
Beispiel.
Ja, das Einzige, was ich immer geguckt habe, war die Vier-Schanzentournee und da ist mir nämlich der Sven Hannawald in Erinnerung geblieben. Aber ist ja schon lange her,
Naja,
diese
gut,
Zeit.
ich kenne da noch Jens Weißflog und
Ja.
Martin Schmidt, also alle die.
Kommen wir mal zu der Konstellation Mathe und Kunst. Also ich habe lange überlegt, ob ich jemanden kenne, der auch diese Konstellation hatte. Mir ist keiner eingefallen, ja.
Bist du schon mal
Hast du?
schön?
Und was hat sie dann bewogen, in die Baubranche erstmal zu gehen?
Ja, also ein künstlerisches Talent, das ich bin keiner, der sich selber lobt, ja, aber es wurde mir schon oft zugesagt und ich habe tatsächlich auch viele kreative Highlights in meinem Leben gehabt im Kunstbereich. Das wurde auch mit entsprechenden Noten belohnt. Also das ist ja dann sozusagen die objektive Seite. Das eine ist ja, was einem selber gefällt, das andere ist, wie es andere sehen. Kunst ist immer subjektiv. Die meisten Künstler, wenn sie erfolgreich waren, haben oftmals das Geld verdient, wo sie nicht mehr gelebt haben. Da bringt es ihnen nichts. Deswegen war für mich immer so der Spannungsbogen, ja, es interessiert mich, es macht Spaß, es ist genial. Ich hatte Momente, da setze ich mich hin und mal in einer halben Stunde ein Bild, wo andere denken, da hat er 3 Wochen dafür gebraucht. Mittlerweile ist es sehr verflogen oder hat sich ziemlich verflüchtigt. Das ist eher so in 5 Jahren ein Bild aufgrund der Zeit. Aber ich habe viele Ideen. Also ich könnte mir das gut vorstellen, das wieder anzufangen. Und das Bild, das man hinter mir sieht, ist das erste Bild und das einzige, das ich in meinem Leben gekauft habe. Also ansonsten alles selber gemacht. Ich hätte genügend, um Büros auszustaffieren. Und das Zweite, was wirklich mich angefixt hat und auch immer gut gelaufen ist in der Schule, war halt Mathe. Und deswegen halt Mathe Kunst LK. Und dann so die weitere Überlegung war, was machst du jetzt damit? Und ich hatte schon so erst den Draht Kunstakademie Stuttgart, Weißenhof oben, sehr bekannt, da vielleicht Architektur, jetzt eher dieses Entwerfen, das Kreative. Und das ist aber schon hart. Also die nehmen, also zu der Zeit haben sie sehr wenig genommen. Ich glaube 10 Leute auf, keine Ahnung, über 200 Bewerber. Und dann habe ich mich da beworben, bin da nicht reingekommen. Dann habe ich da mich mit einem Professor ein bisschen angefreundet, hat mir dann Tipps gegeben. Dann war ich im Wald, habe Skizzen gemacht. Ich habe Skizzenblöcke ohne Ende gemacht. Dann hat er mir gesagt, du bist schon zu weit, du musst es einfacher machen. Also ein Architekt skizziert ja ganz basic, ja, also das ist ja dann in Anführungszeichen keine Kunst, also da musste ich mich zurücknehmen, war eine tolle Zeit, habe Praktikas gemacht beim Schreiner, ich war beim Zimmermann, also sensationell, hat super Spaß gemacht, ganz tolles Schachbrett selber gemacht, habe ich heute noch, habe erst mit meinem Sohn die Woche Schach gespielt,
Schön.
also wunderschön mit Zwetschge, Kirschenholz und Teak, also fantastisch, also das liegt mir. So, und dann habe ich halt gedacht, naja, jetzt probiere ich es nochmal. Und da war ich dann auch bei der Prüfung. Bei der Prüfung waren aber Leute, die haben das schon mal studiert, die kamen dann mit dem Koffer an, mit einer riesen Kiste. Und ich so, ja, schön, also ich habe gar nicht so viel Material dabei, was kommt jetzt? Und dann musste man, glaube ich, eine Brezel zeichnen, eine Schachtel basteln und so weiter. Ich war dann auch im Mündlichen, aber ich bin wieder nicht genommen worden. Und mein Plan B war, dass ich sozusagen nicht ein zweites Jahr liegen lasse, wobei ich das nicht als Verlust empfinde. Es war toll mit den ganzen Praktikas. Und da war ich auch auf der Baustelle mit Zyplin. Mein Plan B war immer Bauingenieurwesen zu studieren. Und das habe ich dann angefangen. Und da habe ich dann schon gemerkt, dass mir nicht alles so liegt wie Kunst. Weil es gibt ja höhere Mathematik 1 bis 3, es gibt technische Mechanik 1 bis 4 oder 5. Es gibt Statistik und Informatik für Bauingenieure und dann verließen sie ihn. Also ich habe das durchgezogen, aber die Leidenschaft liegt am Entwerfen, am Konstruieren. Ich wäre aber nie der Mathematikstatiker gewesen. Ja, gut, hat man heute auch viel Programmunterstützung. Man muss auch sehen, wie Kräfte fließen und so weiter. Es läuft ja heute viel über Programme, aber so nur rechnen, nur am Computer sitzen, das ist nicht so mein Ding. Und was da aber schon ein bisschen rauskam, wir haben auch Projekte gemacht mit Architekten, man hat auch mal vor Leuten präsentiert. Insofern ging das schon so ein bisschen in die Richtung. Plus meine Leidenschaft für die Börse, die geht schon sehr weit zurück. Ich war tatsächlich, das darf eigentlich niemand sagen, die halbe Zeit vom Studium immer wieder im Rechenzentrum. Damals hat sich aber ein Chart ungefähr so aufgebaut, wie sich meine Hand bewegt. Sie kennen das. Heute mache ich einen Klick und habe den Annual Report und kann den von mir aus mit ChatGPT noch auswerten lassen. Kann man nicht vergleichen. Aber das war dann so beides, eine Symbiose, sage ich mal. Ich habe es dann, wie gesagt, durchgezogen und habe relativ schnell einen Job bekommen. Ich habe so also ein paar Eigeninitiativ-Bewerbungen geschrieben. Und war dann bei der IFB Dr. Braschel AG, Stuttgart-Zuffenhausen. Die Firma sagt jetzt so im ersten Schritt viel nichts, aber wenn man sagt, wir haben damals den Trump Tower als Projekt gehabt, wir haben beim Bahnhof den zweiten Platz gemacht, wir haben das BMW Werk Leipzig zu 50% in der Arge mitgemacht, dann schon ein renommiertes Büro. Und ich habe da Terminkoordination, ein bisschen Kostencontrolling, also die Abteilung hieß Baumanagement, so interaktiv mit allen was zu tun gehabt. Und das kam mir entgegen. Eine tolle Firma, weil also ich habe es hier auch, ja, und es ist auch mein Naturell, aber der Umgang dort, das war sensationell. Also selbst wenn du mit Leuten nichts zu tun hattest oder wenig zu tun, wir haben uns alle gut verstanden, gibt da bis heute noch ein paar Kontakte, also das war eine tolle Zeit und das habe ich mitgenommen. Aber Baubranche, um jetzt die Brücke zu kriegen, schwierige Zeit gewesen, Überkapazitäten und so weiter. Also ich habe da als einer der ersten gekündigt und bin dann Gott sei Dank raus. Jetzt ein Gedanke habe ich, weil sie diese Verknüpfung
Ja, sehr
angesprochen
gerne.
haben. Mir fällt gerade ein Zitat ein. Ich muss mal gucken, dass ich das richtig zusammenkriege. Und zwar hat Costolani mal gesagt, ich meine, Börsenerfolg ist keine Wissenschaft, sondern eine Kunst. Vielleicht liegt es daran.
Hat da wohl jemand getriggert, ja.
Also nur mit Kennzahlen, da mag es ja schon erfolgreiche Wege geben, aber das ist Ist es nicht ausschließlich. Man kann ja das oft gar nicht erklären, warum was läuft, warum es nicht läuft. Und es hat viel mit Langfristigkeit und Geduld und Dauerhaftigkeit und Substanz zu tun. Und dieses Tägliche wird ja immer schlimmer.
Ja, und ich sage mal, auch die Kreativität ist gefordert. Also jetzt erstmal für alle unsere Podcast-Hörer, im Hintergrund vom Herrn Burgbacher hängt ein Porträt von Warren Buffett, ein Gemälde. Ich weiß aus dem Vorgespräch, das hat der Herr Burgbacher nicht selber gemalt, sondern ich glaube, eine österreichische Familie, haben Sie gesagt.
Ja, Moser und Moser heißen die und die machen wirklich in dem Stil ganz tolle Porträts. Super.
Ja, also wer jetzt nur den Podcast hört, vielleicht mal kurz in das YouTube-Video einklicken, da sieht man dann das Porträt. Ich gehe wieder zurück. So eine Anlage hat ja auch was mit Kreativität zu tun. Das heißt, ich vergleiche es jetzt mal mit Ihrem Schachbrett oder mit Ihren Schachfiguren. Da haben Sie ja erstmal wahrscheinlich den Holzrohling und sehen aber ja schon den Bauern, den König, den Springer, wie er dann vielleicht fertig ist. Und jetzt fangen Sie an, mit Ihren Schnitzwerkzeugen dran zu arbeiten. Das heißt, ich brauche ja eine visionäre Gabe, um zu sehen, wie dann das fertige Produkt ausschaut. Und ich kann mir vorstellen, weil in die Zukunft können wir alle nicht schauen, aber das ist ja genau der kreative Akt, den ich, glaube ich, auch als Fondsmanager brauche, um für die Kunden die Gelder gut anzulegen. Kann man da so einen Vergleich machen oder ist das jetzt einfach zu weit hergeholt von mir?
Ich fand den schön, den Vergleich. Also
Ja.
es ist so, also wenn ich die Zeit der Beratung nehme, ich bin ja nicht direkt ins Fondsmanagement eingestiegen, sondern ich habe ja nach 2 Jahren Bauingenieurtätigkeit bin ich in die Selbstständigkeit und habe in der Beratung angefangen und habe mir das jetzt schon weit über 20 Jahre aufgebaut. Nur die Beratertätigkeit und da war im Prinzip von Anfang an auch federführend ab so 2004 sehr viel individuelle Portdepots. Ein großes Thema für mich. Ist es ein Stück weit heute noch. Und jedes individuelle Depot hat natürlich diese Züge, die Sie beschrieben haben. Und oftmals, und es wird ja auch immer schlimmer, alles wird heutzutage nivelliert. Und somit läuft auch ganz viel in irgendwelchen Standardautomatismen. Also ich will gar nicht wissen, wie viele Menschen mit 7 Klicks sich irgendein Depot übers Internet zusammenstellen. Oder halt, klar, heute wird halt mit 2 Klicks ein ETF bei irgendeinem Online-Broker auf dem Handy geschwind gekauft. Das ist alles schön easy going. Ich habe mir das schon öfters zeigen lassen. Ja, also hat alles seine Berechtigung, ja. Aber die Frage ist ja, ist das eine individuelle Anlagestrategie? Haben die Leute auch die Erfahrungen gemacht? Also ich habe tatsächlich es nicht nur einmal in den über 3 Jahrzehnten Börse erlebt, dass Ertrag von Ertragen kommt. Der Spruch ist vielleicht abgedroschen, aber der trifft es ziemlich genau. Und ich gehe in die Beratung eigentlich immer so rein, dass ich den Leuten auch versuche, näherzubringen, was der richtige Weg ist, vermeintlich, aber dass das eben Ertrag kommt von Ertragen bedeutet und Geduld braucht. Und komischerweise gibt es ja Zeiten, wie habe ich ja auch miterlebt, die neue Marktzeit oder auch dann spätere Boomphasen oder auch nach Corona, wo dann Leute, die gar nichts damit am Hut haben, dermaßen beeinflusst sind über die Medien. 2 Klicks, zack, ich habe mir jetzt das hier, da habe ich ganz toll, ich mache das jetzt selber, ich kann das jetzt.
Ja.
Ich kann nur jedem empfehlen, es überhaupt zu machen, ja, aber es hat da nichts mit Anlagestrategie zu tun. Und das, was Sie beschrieben haben, diese konzeptionäre Arbeit, die ist sowohl in der Wirtschaftsplanung, wenn wir unabhängige Mandantenberatung machen, als auch bei Depotstrategien erforderlich und natürlich hat das wahrscheinlich auch, weil ich schon über 30 Jahre Aktien mache, mit fast krankhaft belegter positiver Passion, bitte,
Ja.
dazu geführt, dass ich halt dann irgendwann mal eine Idee hatte. Und die Idee, da bin ich dann einer, der setzt es dann auch um. So ist es zum Vorgekommen.
Sehr schön, sehr schön. Wie muss man sich jetzt Ihren Tagesablauf vorstellen? Weil zum einen haben Sie ja noch das Mandantengeschäft, also Sie beraten tatsächlich noch. Ich hatte es vorhin schon gesagt, es ist also niemand, der irgendwo abgeschottet in einem stillen Kämmerlein sitzt.
Nee, das ist nicht.
Und wie viel Zeit, falls man da überhaupt eine Quote sagen kann, sitzen Sie dann über Fondsstrategien?
Also nehmen wir mal einen ganz normalen Tag, wo nichts Besonderes ansteht. Also
Keine Podcast-Aufnahme zum Beispiel.
keine Podcast-Aufnahme, keine Veranstaltung.
Ja.
Ich werde mittlerweile von zwei Assistenzen unterstützt. Also ich habe eine Assistenz, die wir uns auch teilen zu viert, mit der ich sehr viel Fachliches mache, die mir hier im Prinzip den Rücken frei hält. Die ist extrem integriert und auch bekannt in meiner Mandantschaft. Dann haben wir noch seit diesem Jahr eine Büroassistenz, die mir jetzt auch immer näher mit reinbringen, und das entlastet mich. Das muss mich entlasten, weil es ist so, von der Überlegung her, wenn es erforderlich ist, dann hat er vor bis zu 150% meiner Kapazität und AAA-Priorität.
Ja.
Normaler Tag könnte halb-halb sein, weil das sind natürlich Telefonate, das sind E-Mails, das sind To-Dos, das sind vielleicht auch konzeptionelle Entwürfe, Updates, Depot-Sachen,
Ja.
die zu machen sind, oder dass mich jemand anruft, oder dass ich Kollegen unterstütze. Ich unterstütze auch Kollegen bei größeren Konzepten. Ich sage mal zum Beispiel sechsstellige Volumina. Da helfe ich gerne. Da ist mein Rat auch gefragt. Mache ich öfters auch so ein einleitendes Gespräch, mache dann einen Depotvorschlag und begleite das. Und das ist sowieso eigentlich das Wichtigste. Das ist nett, wenn man jetzt jedes Jahr irgendwie 60 Mandanten macht. Irgendwann geht es einfach nicht mehr. Ich finde es
Ja.
das Wichtigste, dass man die Leute begleitet. Und ich glaube, da kann ich mir schon ein bisschen auf die Schulter klopfen, auch wenn die Zeit immer knapper wird. Aber ich begleite meine Mandanten. Das war auch mein Versprechen. Das war auch der Grund, warum ich in die Branche gegangen bin. Ich habe gesehen, man kann, ist nicht immer so, frei und unabhängig arbeiten, sich konzeptionell einbringen, wird hier massiv gefördert. Sonst hätte ich jetzt auch keinen Fonds initiiert. Also ich hatte die Idee, habe ihn mit der Firma initiiert und manage ihn auch noch selber. Das ist jetzt ja auch nicht der klassische Weg, wenn du vom Bauingenieur zum Berater zum Fondsmanager, ne?
Absolut, ja, also
Das
ich.
Schöne ist, ich kenne aber alle Seiten, ja.
Ja.
Also, aber das ist das Wichtige, dieses Begleiten. Und so sehe ich es auch beim Fonds. Das ist kein Trading-Fonds. Ich bin definitiv kein Trader. Natürlich habe ich schon viele Geschäfte gemacht. Und sicherlich auch mal zu hektisch agiert. Die Fehler darf man gerne dann eher privat machen, weniger dann im Fonds oder für Mandanten. Also ich habe da eine sehr ruhige Hand, bin sehr geduldig, bin Langfristinvestor und sehe das Thema Dauerhaftigkeit und Substanz, wie ich vorher gesagt habe, als am wichtigsten an. Ja, das ist dann die Tendenz sollte schon sein, dass mehr Zeit für den Fonds bleibt. Aber man muss da halt die Balance finden. Das gelingt mir ganz gut. Manchmal ist es mir auch fast zu viel.
Ja.
Aber ich bin halt auch einer, der, das ist mein Thema. Ich versuche es ganz gerne allen recht zu machen. Das ist Quatsch. Das kann kein Mensch. Und wenn ich dann sehe, ich rufe irgendwo auf dem Amt an oder habe irgendwo eine Frage bei einer Plattform und die sagen mir, ah ja, also 2 Wochen, dann denke ich immer, was machst du eigentlich? Du musst nicht morgen die Antwort für alles liefern. Also das ist zum Beispiel was, da muss ich nur ein bisschen
Ja.
mich zurücknehmen. Aber es gelingt mir ganz gut. Also wie gesagt, Fonds so ist ausbalanciert, aber der Fonds muss die A-Priorität haben, ganz klar.
Ja.
Ist aber so angelegt, auch vom Konzept her, dass es nie so sein wird, dass ich jetzt den ganzen Tag mit 5 Bildschirmen und Trading, also vergessen Sie es, bin ich nicht der Typ. Ich bin doch nicht der, der den ganzen Tag im Bloomberg irgendwie tolle Ideen sucht.
Ja. Aber das ist ja, ich weiß nicht, ob jetzt Vorbild zu vermessen wäre, aber zumindest haben wir es ja schon zweimal gesagt. Sie suchen ja die Warren Buffetts der Welt, beziehungsweise wollen so anlegen, vielleicht ein Stück weit wie Warren Buffett. Wie muss ich mir das vorstellen? Also ihn zu kopieren, das ist ja ein Original. Ich glaube, das ist ja gar nicht möglich. Aber wie läuft so ein Anlage- oder Auswahlprozess bei euch ab?
Ja, also ich will tatsächlich nicht so anlegen wie Warren Buffett, sondern meine Passion, die ich entwickelt habe oder aufgebaut habe in den letzten 20 Jahren, das ist mir tatsächlich erst 2016, 2017 bewusst geworden. Ich habe eine große Leidenschaft und Kompetenz mir aufgebaut für börsennotierte Beteiligungsunternehmen. Und da sehe ich eben Berkshire Hathaway. Also mir geht es vielmehr um das Unternehmen, das Warren Buffett aufgebaut hat, und das hat er ja nicht alleine aufgebaut. Buffett selbst hat mal gesagt, Charlie Munger war sozusagen der Architekt der Berkshire. Ja? Und er der Generalunternehmer.
Ja.
Also ich sehe die Art von Unternehmen tatsächlich, ich kann es ja gleich ein bisschen beschreiben, wie ich die suche und einschätze, als Art Architekten und Baumeister, um bei meiner Passion
Ja.
früher zu bleiben. Ich sage jetzt, ich
Ja.
habe es nie verloren komplett. Als Architekten und Baumeister von, ich nenne es diversifizierte Unternehmensökosysteme. Super sperriger Begriff, ich versuche es einfach rüberzubringen, aber das ist es für mich. Und zwar hat Warren Buffett mal einen Satz gesagt, und das ist das, worum es mir geht. Also ich suche operative, legendäre Investmentprofis. Und da passt ein Satz von ihm, messerscharf. Und zwar hat er mal gesagt, ich bin ein besserer Geschäftsmann, weil ich Investor bin, und ich bin ein besserer Investor, weil ich Geschäftsmann bin. Das heißt, diese vielleicht wenigen Menschen, die beides miteinander super vereinen können, das sind für mich operative, bestenfalls legendäre Investmentprofis. Und ich habe irgendwann festgestellt, Mensch, das machst du seit ein paar Jahren, mittlerweile über 20, in einem konzentrierten Kreis immer 15, 15 Titel dieser Art. Und dann habe ich mal überlegt, Mensch, da gibt es mehr, mir sind relativ schnell 30, 40, 50 eingefallen. Und dann habe ich gesagt, hey, da muss es doch einen Fonds geben, der in die Berkshire Hathaways der Welt investiert. Ja, also diese Art von Firmen, die findet man zum Beispiel als reine Investmentunternehmen. Das sind auch Firmen, die sind Art wie ein Fonds, aber das ist das Dauerhafte. Wenn jemand eine eigene Firma hat, da ist doch schon viel dauerhafterer Ansatz da als reines Anlegen und Investieren. Also Investmentunternehmen, das sind so Investment- und Beteiligungsgesellschaften. Dann gibt es aber auch so diversifizierte Holdinggesellschaften. Da würden jetzt viele auch Berkshire wahrscheinlich reinstecken. Ich sehe Berkshire fast schon als Mischkonzern, weil Berkshire nicht nur Firmen akquiriert, sondern auch viele Investments hat, das Ganze weltweit unter verschiedene Branchen. Aber da finden Sie die Firmen. So, jetzt passt nicht immer gleich, man muss schon tiefer reinschauen, aber ich würde sagen, also was heißt, ich würde sagen, am Anfang waren es vielleicht 50, ich habe dann natürlich ganz tief gegraben und immer mehr entdeckt, aber man kann es so sagen, wenn es 50 bis 55.000 Aktien weltweit gibt, dann bleibt 1%. 500 bis 550 Unternehmen, die kommen für mich, für uns, für den Fonds in Frage. So, und die versuchen wir bestmöglich zu tracken. Mittlerweile in diesen drei Sparten. Früher habe ich im Topf gesammelt und habe dann gesagt, komm, jetzt machen wir den Fonds eben selber, weil das Konzept ist gut, man kann das belegen. Mit verschiedenen Studien, die ich gemacht habe und da es keinen gab, habe ich dann tatsächlich mit zwei Leuten gesprochen und der zweite war der Volker Schilling von der Greif Capital Management aus Freiburg und so sind wir zusammengekommen. Deswegen bin ich mittlerweile auch noch bei Greif Capital Management.
Ja.
Darüber das Fondsmanagement. Ich kriege dort auch Marketing- und Vertriebsunterstützung, aber über Haberger Asset Management, über diese Unternehmenstochter von unserer Gruppe haben wir den Fonds initiiert. Machen wir das Gleiche, also auch Marketing und Vertrieb sozusagen. Bei mir gibt es immer alles doppelt. Das ist, um in der Bauingenieursprache zu bleiben, ein redundantes System.
Sehr gut, ja, und jetzt verstehe ich noch mehr auch Ihre Leidenschaft, weil Sie haben ja den Fonds gesehen, ihn gab es noch nicht, also das war jetzt der künstlerische Akt. Dann
Stimmt.
haben Sie als Architekt den Fonds letztendlich aufgebaut und jetzt wird er beraten und verkauft letztendlich auch und Sie tun ja letztendlich was Gutes damit mit dem Konzept. Gefällt mir sehr, sehr gut. Jetzt, wir nehmen den Podcast Mitte November auf. Letzte Woche ist Trump wiedergewählt worden, nur damit unsere Hörer und Zuschauer das einordnen können. Und jetzt habe ich eine Meldung gelesen, dass Warren Buffett so viel Cash hortet wie noch nie zuvor. Ja, und jetzt sagt man schon wieder, das Orakel geht davon aus, dass jetzt mal eine Berichtigung kommen mag an den Märkten. Haben Sie denn auch so viel Cash momentan zur Verfügung, um reagieren zu können, falls sich was tut?
Nein, das ist auch nicht die Aufgabe des Fonds. Also der
Ja.
Fonds ist quasi, ich beantworte die Frage gleich, aber man muss vielleicht noch kurz was sagen. Der Fonds ist ein Aktienfonds für börsennotierte Beteiligungsunternehmen. Also das sind reine hochliquide Aktien, Firmen wie zum Beispiel eine Berkshire Hathaway, dann gibt es auch eine kleine Berkshire Hathaway, das ist die Markel Group, kommt auch aus Omaha. Ja, und ich gucke mir immer an, wie machen die Kapitalallokation, wie ist die Unternehmensstruktur und wie ist das Mindset, die Unternehmensführung, die Unternehmenslenker. Mir ist auch aufgefallen, viele der Firmen, die für mich, für uns, für den Fonds interessant sind, die gibt es rund 100 Jahre oder plus, 100 Jahre plus, eine Investor AB zum Beispiel aus Schweden zählt auch dazu. Und die haben dann oftmals eben nur in andere Firmen investiert, sprich, die haben dann auch eine Cash-Position. Das entscheiden aber die, nicht ich. Oder sie akquirieren viel oder sie machen beides. Ich liebe eigentlich beides, ne? Der operative Investor geht gut mit Cash um, er generiert sehr viel stabilen Cashflow, den er wieder reinvestiert. Sie können auch gerne ein bisschen Dividende ausschütten, natürlich auch ins operative Geschäft investieren, aber gerne auch sozusagen durch Zukaufen das Ganze weiterbringen. Also Innovation und Wachstum findet heute tatsächlich oftmals auch nur noch über Akquisition statt. Das müssen nicht immer Riesenmergers sein, sondern es gibt Firmen, die kaufen kleine Nischenfirmen. Schauen Sie mal, wie viele Leute haben ein Problem, einen Nachfolger zu finden. Der ganze Mittelstand weltweit, es ist ja nicht nur ein deutsches Problem. Die stehen irgendwann da, haben ihr ganzes Leben da reingesteckt, haben keine Kinder. Oder sie haben Kinder und die wollen das nicht machen. Kann man ja auch verstehen. Gibt Unternehmen, ja, wenn du die Passion nicht hast und es nicht machen willst, jetzt kann man die Leute zwingen. Das hat man früher gemacht. Da musste dann irgendwie der älteste oder der jüngste Sohn übernehmen. Also das sind wir weg. So, dann suchen die ja vielleicht auch sozusagen ein Zuhause. Und gibt es ein schöneres Zuhause als eine Berkshire Hathaway oder eine Markel Group? Oder es gibt auch in Deutschland solche Firmen, eine Chapters Group, die dann vielleicht sagen, hey, das Geschäft ist interessant für uns, das passt, die Firma macht Gewinn, dann kaufen die, dann läuft die unter dem Radar. So, meine Investoren können dann in den Fonds investieren und sind über diese Firmen daran beteiligt. Sonst könnten sie gar nicht in die Firmen zum Beispiel investieren. Also es sind verschiedene Ebenen. Und jetzt gucken natürlich alle sozusagen immer auf die Lichtgestalt, das Orakel, den Guru und so weiter. Also ich finde das alles, das Tolle bei Buffett ist, dass er sein Wissen mit allen Menschen auf der Welt geteilt hat. Charlie Munger das Gleiche. Deswegen gehen 40.000 Leute auf die Hauptversammlung. Ich bin auch ein großer Fan. Ich war auch schon da. Ich lese viel, wahnsinnig viel. Toller Mensch. Und wer schafft es, ein Unternehmen dieser Größe auf Vertrauensbasis zu führen? Sensationell.
Über
Deswegen hören so
Jahrzehnte.
viele auf ihn. Und jetzt, weil sie es gesagt haben, 300 Milliarden Cash überschritten. So, ich würde sagen, die Leute dichten da jetzt alles Mögliche rein. Und man weiß es nicht. Er hat es ja nicht gesagt, was der Grund ist. Ich sage, ich gebe mal ein paar Optionen. Eine Option könnte sein, dass er vielleicht wirklich eine große Akquisition macht. Er suggeriert aber, dass es eigentlich nichts Günstiges gibt. Trotzdem macht er Investments. Vielleicht im Kleineren, also vielleicht steht da was an, könnte sein. Zweiter Punkt kann natürlich sein, was die meisten vermuten, er sieht eine massive Übertreibung. Die sehe ich übrigens in Teilen auch. Und baut Cash auf. Und die Frage ist ja, da hat man ihm ja auch schon viele Vorwürfe gemacht. Wenn es jetzt korrigiert, ist ja die Frage, wie es korrigiert. Und die nächste Frage ist, investiert er denn dann? Und wann investiert er? Also er macht sich dann auch natürlich Timing abhängig, außer er sieht vielleicht was ganz Großes. Er hat ja in der Finanzkrise auch viele Firmen unterstützt. Ich meine, mit 300 Milliarden, da kann er ein ganzes Land kaufen. Das ist ja eigentlich fast schon pervers. Aber es gibt noch eine dritte Variante, die könnte auch sein. Und zwar wird ja bei Trump schon, vielleicht hat er es ja gesehen oder geahnt, er ist ja sicherlich bestens vernetzt. Das ist übrigens auch einer der Gründe, warum ich mit solchen Investoren ganz gern unterwegs bin, denn mit viel tieferen Einblick. Wenn er es geahnt hat, könnte es natürlich auch sein, mit dem Defizitspending, das vielleicht noch mehr zunimmt, also Schuldenthema in USA, dass vielleicht auch irgendwann mal irgendwo dann doch Geld herkommen muss. So, und vielleicht erhöhen sie dann die Steuern, auch wenn das nicht Trumps erste Politik ist. Und natürlich ist es so, wo kann man schnell anfangen? Naja, vielleicht bei Kapitalerträgen, ne? Und dann hätte er natürlich auf einer Apple einen riesen Buchgewinn. viel Steuern zu bezahlen. Und wenn er jetzt zum Beispiel sagt, okay, das ist jetzt A, eh sehr gut gelaufen, B, ich will mal ein bisschen reduzieren, weil das ist natürlich schon auch eine Art Ungleichgewicht gewesen von der Positionsgröße her. Also es gibt bei Berkshire auch Risiken, Personenrisiken, Positionsgrößen und so weiter. Könnte das ein Grund sein, dass er aus steuerlichen Gründen das macht? Ich weiß es nicht. Also so einen guten Draht habe ich tatsächlich auch nicht zu ihm, sonst würde ich ihn anrufen.
Ja.
Aber ich habe auch noch nirgends was gelesen. Also ich glaube, er hält sich da einfach bedeckt. Es kann ja noch eine andere Ebene geben, die habe ich noch gar nirgends gelesen. Vielleicht hat es auch schon was mit der Nachfolgestrukturierung zu tun. Er ist ja schon auch sehr, sehr alt, macht sich viel Gedanken, hat für alles vorgesorgt. Ich weiß ja nicht, wie das mit den designierten Nachfolgern, mit Craig Abel und Asit Jain, so ein bisschen vorbesprochen ist. Also vielleicht haben die ja auch Ideen. Ich weiß es nicht.
Ja.
Kann natürlich auch sein, er weiß, dass die Geopolitik vielleicht sogar noch mehr eskaliert, ja, und dann ist natürlich gut. Also, wenn alles eskaliert, ist wahrscheinlich Cash die letzte Rettung, bevor dann die kommen, die sagen, das Finanzsystem geht zugrunde, das wäre dann Gold, aber da ist ja kein Anhänger davon.
So weit wollen wir noch gar nicht denken. Wir wollen ja optimistisch in die Zukunft gucken, ja. Und jetzt vermuten wir einfach mal, dass er wieder vielleicht gute Chancen zu Investmentchancen sieht.
Genau.
Man weiß es nicht, ja. Aber es ist immer wieder interessant, wenn so eine Meldung über den Ticker flirrt,
Absolut.
was dann alles hineininterpretiert wird. Aber wir leben in einer Zeit der sozialen Medien und der schnelllebigen Medien. Da muss halt jeder seinen Senf dazugeben, habe ich so manchmal das Gefühl,
Ja,
ja.
klar, das, was ich vorher auch gemeint habe, unterm Strich
Ja,
beeinflusst es die Märkte massiv.
absolut.
Weil es gibt ja Leute, die tatsächlich, es gibt sogar Konzepte,
Ja.
die sagen, sie versuchen sozusagen seine Investments zu kopieren und kaufen dann quasi die gleichen Titel. Das ist natürlich dahingehend fatal, weil die haben ja gar nicht das Know-how, die Denke, die Vernetzung, die Warren Buffett hat, wenn er
Ja.
sowas vielleicht über eine gewisse Zeit sich überlegt und dann das Investment macht, sondern die kriegen das ja erst mit, nachdem er es gemacht hat, mit Zeitverzug. Also es sind ja verschiedene Komponenten, die
Ja.
ich da gefährlich finde. Und den Ruf, den er sich halt erarbeitet hat, der führt ja tatsächlich. Es beeinflusst ja die Märkte ein Stück weit. Oder sagen wir es mal so, kann die Märkte beeinflussen. Das muss man ja
Ja.
eins sagen, in der Zeit, wo er Apple abgebaut hat, kann man jetzt nicht sagen, die Aktie wäre eingebrochen. Also insofern Chapeau, dass er das fair macht, weil man könnte das natürlich auch so machen, dass der Kurs einbricht. Also das machen er und seine Leute dann schon so, dass sie möglichst wenig den Markt beeinflussen. Aber die Leute, die das lesen und die nach seinen Prinzipien handeln, die ihn kopieren wollen, könnten den Markt beeinflussen. Das ist ja generell, das habe ich vorher mit dem Nivellieren gemeint. Also irgendwie, mir kommt es auch so vor, in der Investmentwelt, in den Gesprächen, ich spreche ja viel mit Anlegern, mit Privatkunden, mit Vermittlern, mit Vermögensverwaltern, mit Fondsmanagern, mit Family Offices. Ja, jedes zweite Wort ist mittlerweile ETF.
Ja.
Okay, natürlich haben die Produkte ihre Berechtigung, aber denken eigentlich auch genügend Menschen drüber nach, auch Finanzinstitutionen und Regierungen, dass mittlerweile nahezu alle wieder das Gleiche haben. Alle haben irgendwo 70% US-Quoten, dementsprechend Dollar, haben 30% davon die gleichen Titel. Mich erinnert es schon fast wieder an die Finanzkrise, als dann irgendwann auf der ganzen Welt jeder irgendwelche Asset-Backed Securities in
Ja.
irgendeinem Produkt drin hatte.
Ja.
Die Firmen sind ja super, aber also ich halte es schon für gefährlich. Und dann ist auch so, die Produkte werden immer komplizierter. Wir als Berater, ey, ganz ehrlich, das kann doch nicht sein. Du machst mit einem Mandanten einen VL-Vertrag. Dann ist der Aufwand genauso groß fast, wie wenn ich 100.000 Euro anlege.
Ja.
Dokumentation, Geeignetheitstest und so weiter. Das ist ja Wahnsinn. Wie kann es sein? Wie kann man es zulassen, dass jeder Mensch im Internet mit drei Klicks irgendein Produkt über irgend so einen Broker auf einer App machen kann? Und da sind dann meistens immer die gleichen Titel drin. Das ist doch,
Ja.
wir schaffen uns doch wieder eine Gefahr, an die gerade keiner denkt. Vermute ich. Also ich kann es ja auch niemand verbieten. Und Warren Buffett hat ja auch Apple. Ist ja auch gut. Aber wenn irgendwie jeder auf der Welt Apple, Microsoft und so weiter hat, in einer hohen Konzentration und dann noch Dollar und USA, keine Ahnung. Also ich will da auch nichts reindichten, ja. Also ich habe natürlich auch Firmen. Jetzt zum Beispiel, wir haben die Markel im Fonds und die haben so 50% operatives Geschäft, haben diverse Firmen gekauft, läuft super, ähnlich Buffett-Ansatz, haben natürlich auch Cash, haben dann nicht so viele Sparten und Branchen, machen viel Spezialversicherungs- und Rückversicherungsgeschäft. Darüber können Sie natürlich gut mit dem Geld arbeiten, weil es entstehen ja nicht nur Schäden, man kann das Geld auch anlegen. Und wenn man das Investmentportfolio anschaut, sind es so rund 130 Positionen. Da ist zum Beispiel Berkshire dabei. Da ist auch dabei ein bisschen Alphabet. Okay, aber weltweit nimmt diese Konzentration so massiv zu, dass ich kein so gutes Gefühl mehr habe. Also weiß nicht. Aber
Ja,
schau
aber
mal, was
das ist,
passiert. Ich kann
ich
es nicht
sage immer,
vorhersagen.
Geschichte wiederholt sich immer und immer wieder. Wenn wir mal, ich weiß nicht, über 25 Jahre zurückgehen, die Volksaktie, ja, als die Deutschen die Aktie für sich entdeckt haben, damals mit Telekom. Ich kenne Menschen, die Schulden aufgenommen haben, nur damit sie die Telekom-Aktie bekommen haben, ja. Und ich meine, der Rest ist Geschichte, ja. Und so wiederholt sich's immer und immer wieder. Und deswegen finde ich auch gut, dass es noch Experten gibt, denen man sein Geld anvertrauen kann. Und deswegen jetzt die Frage, Herr Burgbacher, wenn jemand das Gespräch interessant gefunden hat, mehr darüber wissen will oder vielleicht auch mal Sie im Büro besuchen möchte. Was sind denn so die Einfallswege? Wie kann man mit Ihnen Kontakt aufnehmen? Was ist so der schnellste Weg, wenn jemand jetzt sagt, ich möchte gern mehr über das Anlagekonzept oder über Herrn Burgbacher wissen?
Ich bin eigentlich über alle Wege erreichbar. Also man findet mich mit der Büroadresse. Ich bin in Stuttgart, im Herdweg 62. Schöne Lage, so zwischen Innenstadt und Killesberg. Haben wir ein schönes Büro. Ich scheue mich aber natürlich auch nicht. Wir haben ja auch Standorte in München. Da ist zum Beispiel die Zentrale. Also ich sage immer so zwischen Stuttgart oder sagen wir Frankfurt und München kann man auch immer so einen Termin machen. Online ist ja heute auch alles möglich. Ich bin auch auf LinkedIn. Ich habe natürlich E-Mail-Adressen. Es gibt Homepages zum Fonds, zur Firma. Ich glaube, wer mich finden will, der findet mich schon allein deswegen, weil ich tatsächlich, das hatte ich jetzt, also muss ich auch sagen, nicht gedacht. Da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Ich schreibe mittlerweile ganz gern. Ich schreibe tatsächlich so einmal im Quartal. Vorwiegend für einen Smart Investor Gastbeiträge. Und wenn ich es mir so recht überlege, da kommt ja schon wieder irgendwo auch diese Kreativität raus, weil ich sitze dann manchmal da und denke, Mensch, jetzt irgendwann muss ich wieder was liefern, sammle meine Ideen und dann, wenn dann sozusagen aus der Idee die Bausteine, die Sätze werden, die Abschnitte und dann der Artikel und da immer wieder was Neues auch zu haben. Du kannst natürlich, also ich habe 25 bis 40 Firmen im Fonds. Ich kann natürlich immer zu einer Firma irgendwas machen. Aber ich habe mir wirklich, ich kann tatsächlich sagen, ich habe wenig Redundanzen in diesen Beiträgen. Ich lasse mir wirklich bislang eigentlich immer wieder was Neues einfallen, auch vom Thema her, dass mich, den Fonds, die Anleger, die Investorengruppen auch sozusagen vom Wissen weiterbringt. Und das ist eigentlich auch eine ganz gute Komponente. Also da kann man natürlich auch dann diese Beiträge finden. Das ist ja sozusagen das Schöne am Internet. Mittlerweile hat eigentlich jeder nahezu die gleichen Möglichkeiten. Vielleicht nicht immer mit der gleichen Zeit, aber das ist ja was Schönes. Das Problem ist ja nur, wir werden halt völlig zugemüllt, möchte ich jetzt mal fast sagen. Und da muss ich mich auch massivst abgrenzen, dass ich den Fokus immer beibehalte, ganz klar.
Absolut. Und so bleibt nur noch ein Punkt zu klären. Wenn man mal der virtuellen Welt entfliehen will, Sie sind ja Skifahrer und sogar im Jugendbereich tätig. Wann geht's denn los? Also wenn ich jetzt hier so aus dem Fenster schaue, ich sitze ja im Allgäu, die Kinder waren völlig aus dem Häuschen, weil wir haben heute Nacht auch im Tiefland das erste Mal Schnee gehabt. Jetzt mittlerweile ist er wieder komplett weg. Aber auf den Bergen hat es schon kräftig geschneit. Wann geht's denn bei Ihnen los und wohin vor allem?
Ja, also ich habe früher viel Jugendarbeit gemacht, also von Jungschau bis Freizeiten. War auch viel auf Freizeiten übers evangelische Jugendwerk. Da bin ich auch heute noch stark verbunden. So kam ich dann tatsächlich auch zur Skilehrertätigkeit, wobei ich zugestehen muss, ich habe es jetzt nicht über die Maßen praktizieren können, weil in der Zeit, wo ich Freizeiten machen hätte können und die Zeit gehabt hätte, waren wir zum Teil mehr Skilehrer, als wir gebraucht haben. Und für mich war das immer ein Highlight, mit dem Sportverein, mit dem Jugendwerk auf eine Freizeit zu gehen, um Ski zu fahren, in der Gemeinschaft was dazu zu lernen, neue Leute kennenzulernen, einfach Spaß zu haben, in den Bergen zu sein, die Ruhe der Natur zu genießen. Da bin ich ein großer Fan von. Also sollte ich viel mehr machen, aber Stuttgart sind halt immer Minimum 2 Stunden fahren. Und ich konnte es tatsächlich nicht so stark praktizieren, wie ich mir das vielleicht damals vorgestellt habe. Bin aber immer noch dabei, mache halt immer wieder mal Lehrgänge mit, und bin mit Gruppen unterwegs. Das fängt eigentlich meistens im Dezember schon an, wobei ich jetzt diesen Trend, ich muss Anfang November auf den Gletscher, den habe ich nie mitgetragen. Den finde ich auch gar nicht gut. Das können von mir aus die Profis machen. Alle anderen sollten da wegbleiben. Man kann Skifahren, wenn es dann Schnee hat. Das fängt ja meistens im Dezember an. Wir gehen traditionell jetzt mittlerweile im Dezember dann das erste Mal in Bregenzer Wald mit den Kindern. Immer sehr, sehr schön. Ich versuche aber eigentlich auch mal wirklich dem Alltag zu entfliehen. Also das heißt, mein Ziel wird sein, da habe ich auch genügend Freunde und Bekannte und andere passionierte Skifahrer. Mal einen Tag würde ich jetzt mal so für mich in Aussicht stellen, im Dezember schon mal zu planen, wenn es absehbar ist, und wirklich einfach morgens dann wo reinfahren und einen Tag es genießen. Dann, wie gesagt, Dezember, und so richtig mit auch Verein und Jugendwerk, das ist dann eher im Januar. Da ist aber tatsächlich auch wirklich, wirklich traurig. Ich war auf der Skilehrerversammlung erst, und es ist tatsächlich jetzt so diese Ausfahrt, wo ich im Prinzip, ich war da bestimmt 30 Mal, wenn nicht noch öfters dabei, immer im Januar, dann wirklich auch mit einem Ausbilder trainiert. Man kann da sozusagen die, gibt so eine Karte vom DSV, seinen Ausweis verlängern. Das haben sie jetzt eingestellt, weil das war halt immer im Allgäu. Und was soll ich sagen? Das Traurige ist ja, dass viele Skigebiete unter 1500 nicht mehr planungssicher sind. Dann ist es so, dass immer weniger Familien ihre Kinder dahin schicken oder immer weniger Kinder das suchen. Die organisieren sich selber was, oder Skifahren ist einfach zu teuer geworden. Das ist sehr, sehr, sehr traurig. Wobei das immer ein günstiger Weg war, und wir haben da eine tolle Gemeinschaft. Es ist ja kein Problem, wenn ich jetzt dann, ich durfte früher mal mitfahren, heute fahre ich und nehme die anderen mit. Also jetzt total traurig. Also die gibt es nicht mehr, deswegen bin ich dann erst im Februar im Kleinwalsertal. Da haben wir auch eine Ausfahrt, so 2 bis 4 Tage. Früher war ich immer 4 Tage, es geht heute auch noch mal. Wir sind meistens am Wochenende da. Die Kinder haben ja dann Montag, Dienstag Schule, da will ich natürlich zurück sein. Das ist auch immer so der Spagat mit der Familie, ne? Am liebsten würde ich immer alle mitnehmen und quasi jedes zweite Wochenende in die Berge. Aber meine Jungs, die kicken, spielen Basketball, und ja, es ist halt, geht halt nicht alles, ne? Aber
Und
wir sind schon oft Skifahren. Fasching dann auch. Ostern hätten wir vielleicht nochmal die Möglichkeit, aber da ist ja mittlerweile, oftmals übrigens hat es tatsächlich hinten raus mehr Schnee. März, April, wirklich toll. Aber es ist dann halt so warm oft. Bin halt öfters auf dem Nebelhorn, und da hast du ja noch 2, 3 Meter Schnee. Aber ich meine, bei Tagestemperaturen von 15 Grad ist es dann halt auch wieder, boah, müßig.
So, jetzt wissen wir auch das. Also entweder im Allgäu, Kleinwalsertal oder Nebelhorn, im Kino, bei egal welchem Film oder vielleicht mal bei einem Fantastischen Vier-Konzert, da trifft man den Herrn Burgbacher live. Und wer möchte, natürlich auch gerne im Büro zwischen Frankfurt, München und Dreieck Stuttgart noch. Ich sage vielen Dank für das kurzweilige Gespräch, lieber Herr Burgbacher. Ihnen alles Gute und weiterhin ein gutes Händchen beim vielleicht dann doch weiteren Aufbau Ihrer Kunstgegenstände und weiteren Gemälde, oder Sie steigen selber wieder freizeitmäßig mit ein. Ja, vielleicht hört man dann auch auf in diesem Markt mal was von Ihnen. Ich sage Dankeschön, schöne Grüße nach Stuttgart und vielleicht bis bald mal.
Ich sage auch lieben Dank, und es war schön, auch mal wieder über Kunst zu sprechen.
Sehr gerne, ja.
Bis
Tschüss.
bald.
Danke, dass du bei Abseits des Mainstreams, der Boutiquen-Podcast, dabei warst. Wir hoffen, du hast spannende Einblicke in die Welt der Fondboutiquen gewonnen und konntest dich inspirieren lassen. Wenn dir der Podcast gefallen hat, abonniere uns und verpasse keine der kommenden Folgen. Neue Episoden erscheinen alle 2 Wochen. Bitte beachte, dieser Podcast dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Inhalte spiegeln die Meinungen der jeweiligen Gesprächspartner wider. Eine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhalte wird nicht übernommen. Bei Anlageentscheidungen konsultiere bitte einen professionellen Finanzberater. Wir freuen uns, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis dahin, danke fürs Zuhören und bleib abseits des Mainstreams.